Ah, jetzt komme ich zum nächsten Protagonisten. Manfred Zappa, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Nicht wirtschaftlich orientierte Zeitschrift, eher Zeitschrift der Politologen, Slawisten, Historiker, kann man sagen. Und teilweise mit doch recht harschen Kommentaren seid ihr in der letzten Zeit und in den letzten Jahren gegenüber Russland aufgetreten. Robuste Mandate beispielsweise in der Ostukraine oder robuste Mandate, dass man eben doch die Ukraine doch etwas intensiver unterstützen sollte. Und vielleicht auch da mal die Frage, in welche Richtung denkt ihr? Was wollt ihr?
Andreas, du offenbarst ein Missverständnis von dem, was Medien sind. Nicht die Zeitschrift Osteuropa oder die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde propagiert irgendetwas, sondern sie ist ein Forum des Dialoges. Die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde ist die älteste, die sich in Deutschland mit Osteuropa beschäftigt. Die gibt es nämlich seit 1913 und ist gegründet worden als Deutsche Gesellschaft für Russlandkunde. Und nach der Oktoberrevolution hat man gesehen, dass das ein bisschen reduktionistisch ist. Und es ist die einzige Organisation und Zeitschrift weltweit, die sich seit 1951 monatlich mit dem gesamten Raum beschäftigt. Und sie ist in einer Zeit gegründet worden, in der das Prinzip der Aufklärung und das Ringen nach Wahrheit, Fakten und Empirie gestützt, aus der Kenntnis der jeweiligen Landessprache und der jeweiligen Kultur und der Politik hoch im Kurs stand. Und die Zeitschrift und die Gesellschaft haben die Aufgabe, Wissen aus der Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu transportieren. Wir sind keine Lobbyorganisation. Wir sind anders als das Deutsch-Russische Forum auch nicht für Freundschaft und Zusammenarbeit Signalgeber, wie Martin Hoffmann das als hohe Aufgabe für das Deutsch-Russische Forum bezeichnet hat, sondern wir wollen wissen, ja, stimmt denn das eigentlich, was sowohl heute in dem ersten Panel bezeichnet wurde, als auch das, was jetzt hier existiert, wie Gernot Erler gesagt hat, das Angebot zur Modernisierungspartnerschaft läge auf dem Tisch oder es müsse wieder aufgegriffen werden. Wir fragen, gibt es eigentlich bei den Partnern aufgrund der ökonomischen und gesellschaftlichen und politischen Struktur des modernen Russlands ein Interesse an einer Modernisierungspartnerschaft? Oder ist die Modernisierungspartnerschaft nicht unter Umständen dysfunktional für die Interessen der herrschenden Eliten? Die Zeitschrift und die DGO beschäftigen sich mit diesen Annäherungen an die Frage aus einer interdisziplinären Perspektive. Und wenn du jetzt das nächste Heft aufschlagen wirst, wirst du feststellen, Andreas, dass 160 Seiten sich ausschließlich mit Wirtschaftsfragen beschäftigen, wo es um die Frage geht, wie ist es möglich, dass die Bedeutung des Ressourcenexports im heutigen Russland in der volkswirtschaftlichen Leistungsbilanz größer ist als während der Stagnationsperiode unter Brezhnev? Sind wir hier nicht wieder mit einer Situation konfrontiert, dass Russland zum Elend der eigenen Bevölkerung eine weitere Generation verpasster Chancen durch falsche Weichenstellungen hinter sich hat? Das sind die Debatten, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und es gibt ein weiteres Prinzip, das sowohl die DGO in allen Disziplinen als auch die Zeitschrift praktiziert. Wir reden nicht über das Land, sondern wir lassen Leute aus diesen Ländern uns ihre Realität schildern. Also schreibt ein Ökonom wie Movchan, der bei Carnegie mittlerweile arbeitet, eine trostlose Perspektive über die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und stellt fest, dass nach wie vor die Flucht des Auslandskapitals anhält und eine neue Periode des Braindrains existiert, was dazu führt, dass wir hier in Berlin brillante Juristinnen und Ökonominnen aus Russland haben in den großen Kanzleien, aber diese intellektuelle Potenz ausgerechnet in Russland an allen Ecken und Enden fehlt. Und wir hier in Berlin wissen, wovon wir sprechen, weil das alle Disziplinen betrifft. Wir schauen uns an, was bedeutet dies, wenn wir also journalistisch-wissenschaftlich arbeiten, eigentlich für unsere Partner, die uns das Land erklären wollen, und stellen plötzlich fest, mit den einsetzenden Repressionen unter der Putin-Periode fällt es uns immer schwieriger, Journalisten zu rekrutieren, die kenntnisreich empirische Studien über die Konfliktzonen, ob es die Ostukraine, ob es Abchasien, ob es der Nordkaukasus ist, schreiben können. Wir stellen fest, dass das, was heute Morgen am Beispiel des Hansa-Büros diskutiert wurde, zu einer völligen Isolation der russischen Wissenschaft führt, weil die Stigmatisierung zum Beispiel von weltweit wettbewerbsfähigen Soziologen wie den Angehörigen des Levada-Zentrums als ausländische Agenten dazu führt, dass wissenschaftlicher Austausch, der die Grundlage des Ringens um Erkenntnis ist, systematisch dadurch unterbunden wird, dass diese Soziologen für das, was sie machen müssen, diffamiert, diskreditiert, mürbe und kaputt gemacht werden. Und da haben wir genau als Handlungsgrundlage das, worauf Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hingewiesen hat. Wir sind als wissenschaftliche Organisation eben keine normative Organisation, sondern wir haben ganz klare Prinzipien. Und diese Prinzipien lauten, wir bewegen uns auf der Grundlage der Europäischen Menschenrechtscharta, weil sowohl Russland als auch Deutschland daran sich zu halten verbunden hat oder gebunden hat und auf dem Boden der Charta von Helsinki, beziehungsweise im Prinzip in der Grundlagenakte von Helsinki und der Charta von Paris. Und unabhängig davon, ob es in Polen um die Einschränkung der Gewaltenteilung durch den Angriff auf das Verfassungsgericht geht, oder ob es in Ungarn um ähnliche Dinge geht, oder ob es in Russland um die Ausschaltung der Checks and Balances, der Gewaltenteilung, permanente Verletzungen der russischen Verfassung geht, dann schreiben wir das und stellen plötzlich fest, dass unsere Autorinnen und Autoren, wie die ehemalige Verfassungsgerichtspräsidentin, mittlerweile unter erheblichem Druck stehen. Dass der brillante Soziologe Lev Gutkov Todesdrohungen bekommt und man sich nur wundern kann, wie er in diesen Bedingungen noch das Rückgrat hat, so klar zu artikulieren, dass das Verschweigen dessen, was da passiert, fatal ist. Und leider ist Herr Erler gegangen. Ich war in derselben Arbeitsgruppe des Petersburger Dialogs, die Herr Erler geleitet hat. Ein Mitglied der Arbeitsgruppe des Petersburger Dialogs für Zivilgesellschaft, Valentina Cherevatenko, jahrelang eine der tragenden Säulen der Arbeit für die Stärkung von Frauenrechten im Nordkaukasus, ist nicht nur als ausländische Agentin diffamiert worden, sondern an ihr wird momentan exemplarisch zur Einschüchterung der gesamten russischen zivilgesellschaftlichen Reste, die es noch gibt, ein Strafrechtsverfahren exekutiert, weil sie sich weigert, ihre Arbeit als ausländisches Agentenwesen zu etikettieren. Sie lässt sich nicht eintragen in diese Liste. Folge: Frau Valentina Cherevatenko wird mit einer Haftstrafe von 2 bis 4 Jahren bedroht. Und obwohl die Arbeitsgruppe Zivilgesellschaft dies im Petersburger Dialog diskutiert hatten, hatte der russische Vertreter nicht das Rückgrat, das im Plenum auszudrücken. Und dies sind die Bedingungen, die zur völligen Entfremdung in den deutsch-russischen Beziehungen beitragen, weil das, was sich an innerer Repression, an innerer Zerstörung von Freiheitsrechten, an Rückfall hinter das, was wir während der Perestroika erreicht hatten, nicht ausgesprochen wird. Ich glaube, die Desillusionierung, mit der wir in diesen vergangenen Jahren konfrontiert sind, ist der erste Schritt zur Selbstaufklärung. Diesen ersten Schritt haben Teile unserer deutschen Gesellschaft bis heute nicht hinter sich gebracht. Wir halten daran fest, Andreas, was wollt ihr eigentlich? Dass die Grundlagen dessen, was in der russischen Verfassung steht, was die Normen der europäischen gemeinsamen Zusammenarbeit sind, die Prinzipien für das Zusammenleben, dass die gelten und wer sie mutwillig zerstört und unterminiert, der muss genau diese Dinge auch angesprochen bekommen. Gleichzeitig gilt es, denjenigen den Rücken zu stärken, die unter den aktuellen Repressionen leiden. Und das sind in der Regel Berufskolleginnen und Berufskollegen von uns. Das sind Journalisten, das sind Wissenschaftler, das sind aber auch Juristen, die sich unter Umständen der Verteidigung gerade dieser schwachen Angegriffenen als stellvertretende Opfer ausgesuchten Leute bemühen. So viel fürs Erste.